Ich will auch noch zum Anfang beten und dann starte ich. Herr, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir dafür, dass wir jetzt in dein Wort hineinschauen dürfen. Ich möchte dich wirklich darum bitten, sprich du zu uns. Nimm du alles weg, was stört und zeig uns in deinem Wort, wie es mich auch gesagt hat, was du von uns willst. Herr, und gib uns Herzen, die gerne zuhören. Amen. Ja, diese Woche auf der Arbeit, da gab es so ein Meeting und das war voll krass, das war die ganze Firma war in so einem Meeting und das sah aus wie so eine Fernsehshow, also der Oberchef, der heißt Karl Lamprecht, der wurde sozusagen so ein bisschen ja, interviewt oder hat so ein bisschen erzählt, wie es so läuft beim Zeiss und dann gab es dann viele Fragen und er hat ihn erzählt und ja, das war jetzt nicht so interessant, aber ich fand es krass, dass sie es so aufgezogen haben. Und dann wurde immer wieder Kameraperspektive gewechselt und alles sah richtig, richtig modern aus und so. Und dann wurde er aber auch ganz zum Schluss gefragt, was er denn so als letztes macht in der Firma. Weil der ist jetzt, glaube ich, 59 oder sowas und der geht im nächstes Jahr, im März oder April, hört er auf, also sozusagen gibt die Stelle ab. Er ist dann nicht mehr der Oberchef. Nun, und dann wurde er gefragt, ja, was sind denn deine letzten Amtshandlungen? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber was ist das Letzte, was du jetzt machst? Und dann fand ich das so spannend. Das war wirklich interessant, was er da gesagt hat, weil er hat gesagt, er kam zu dieser Firma und er hat eigentlich der Firma die ganze Zeit gedient. Ich glaube sogar nicht, dass er gedient hat. Das war alles auf Englisch. Also ich hoffe, dass ich es richtig verstanden hatte. Aber er hat gesagt, er hat der Firma gedient. Das heißt, in den letzten Monaten, was er machen will, einfach nur, dass es reibungslos verläuft, dass der Nächste anfangen kann. Also da gibt es schon einen Nachfolger. Aber dieser Punkt, er hat dieser Firma gedient, damit es der Firma gut geht, damit es dem Unternehmen gut geht, damit es den Mitarbeitern gut geht. Nun, und mit Sicherheit, er würde wahrscheinlich nicht sein Leben für diese Firma geben, er wird dafür nicht sterben, aber trotzdem, dieser Mann hat wahrscheinlich unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Energie und unglaublich viel Hingabe gegeben. Und man könnte ja sagen, er war ja, ein Knecht von diesem Unternehmen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen ja, aus dem Kontext gerissen komisch an, aber er hat dieser Firma alles gegeben. Und das ist auch das Thema, womit wir uns heute so ein bisschen befassen wollen, und zwar ja, mit dem Thema Knecht oder Sklave sein. Und ich habe auch ja, das Thema so benannt, wer will heute schon Sklave sein? Ich muss nur gucken, wie man hier die PowerPoint umschaltet. Ach, wischen. Ah, okay. Genau. Wer will heute schon Sklave sein? Und ja, dieses Beispiel von der Firma, er hat dieser Firma gedient, aber wir wollen uns vor allem heute das anschauen, dass wir Sklaven von Gott sind. Und wie ihr es auch schon seht, Jakobus 1, Vers 1, das heißt, heute fangen wir eine neue Themenreihe an oder ein neues Buch. Ich darf heute den Einstieg machen und mit diesem Einstieg will ich vor allem darauf eingehen, zunächst einmal, wer war Jakobus, aber vor allem den Schwerpunkt darauf setzen, wenn er sich so vorstellt, dass er Gottes Sklave ist, Gottes Knecht ist, was bedeutet das ganz konkret für uns? Was bedeutet es für uns, wenn er sich so vorstellt und vor allem, wenn wir eigentlich auch solche Knechte, solche Sklaven sind von Gott? Und so will ich einen kleinen Überblick und noch einen kleinen Einblick in dieses Buch geben. Und eigentlich habe ich ganz einfache Punkte mitgebracht. Der erste Punkt, da geht es um Jakobus. Und im zweiten Punkt geht es darum, ja, das Wort Knecht oder halt das Thema Knecht ein bisschen näher zu beschreiben. Genau. Und da wir heute mit diesem Buch beginnen, will ich uns noch kurz 5 Minuten geben. Und zwar wollen wir einfach mal uns Jakobus anschauen. Das hat in erster Linie gar nicht so viel mit uns zu tun, aber irgendwie hat es doch was mit uns zu tun, weil er hat dieses Buch geschrieben. Und deswegen ist es nicht ganz so unwichtig, über den Autor nachzudenken. Ganz einfaches Beispiel. Wir alle kennen Trump. Und Trump hat, ich glaube, das war am Anfang von diesem Jahr, ich glaube, es war im März, hat er ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und in diesem Video, da hält er so die Bibel hoch. Und auf der Bibel hat er noch so Amerika-Flagge so drauf drucken lassen und sowas. Oder eingravieren lassen. Und dann hält er diese Bibel hoch und sagt, hey, wir müssen die Bibel hochhalten. Wir müssen die Bibel lesen. Und er sagt sogar, make America pray again. Also wir müssen dafür beten. Und dachte ich mir so, hey, was, also voll krass. Und dann sagt er, und Amerika wird gesegnet sein, ihr werdet gesegnet sein. Und dann, wenn man darüber nachdenkt, wer ist eigentlich Trump? Trump ist ein Präsident und vor allem ist er ein Mann, der nicht ganz so weißes Hemd hat. Der hat schon so viele, sexuelle Frauen, also Frauen sexuell belästigt. Und er hat auch vieles andere falsch gemacht, auch nicht gut vorgelebt. Und dann zu sagen so, hey, er hebt die Bibel hoch, da denkt man sich so, irgendwas passt doch nicht, oder? Er sagt das eine, er belebt das andere aus. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns zuerst Jakobus anschauen. Wer war er? Er ist der Autor von diesem Buch. Und dann, glaube ich, bekommt dieser Brief von Jakobus ein noch größeres Gewicht für unser Leben und eine noch größere Wichtigkeit und Autorität. Deswegen will ich uns kurz diese 5 Minuten geben, dass wir uns einfach kurz anschauen, wer war dieser Autor, wer ist Jakobus gewesen. Nun, und Jakobus war ein Halbbruder Jesu. Und zwar gibt es im Neuen Testament, um es genau zu sagen, 4-mal einen verschiedenen Jakobus. Es gibt einen Jakobus, der Sohn des Alpheus, sozusagen, das ist ein Jünger gewesen. Dann gibt es noch einen Jünger Jesu, der hieß Jakobus, den Sohn des Zebedäus. Und dann gab es noch einen dritten Jakobus, der war noch ein Vater von einem Jungen, also von einem Jünger. Und dann gab es noch einen vierten Jakobus, der Halbbruder von Jesu. So, das heißt, wir haben ganz schön viele Jakobus im Neuen Testament. Und um es kurz zu halten, 2 von denen, also ein Vater und ein Jünger, über die wird uns eigentlich gar nichts wirklich berichtet. Und wir können nicht davon ausgehen, dass sie diesen Brief geschrieben haben. Der Jakobus, der Sohn des Zebedäus, der Bruder von Johannes, die wurden auch Donnerbrüder genannt, der ist in Kapitel 12 in der Apostelgeschichte gestorben. Und im gleichen Kapitel kam aber dann Jakobus, und zwar wahrscheinlich der Autor von diesem Brief, der Halbbruder Jesu, vor. Und deswegen gehen wir davon aus, dass sozusagen dieser Jakobus, der diesen Brief schreibt, der Bruder von Judas ist, der auch einen Brief geschrieben hat, und der Halbbruder von Jesus ist. Genau, also falls ihr immer wieder über den Namen Jakobus stolpert, es kann auch sein, dass es ein anderer Jakobus ist. Es gibt, wie gesagt, 4 Jakobusse im Neuen Testament, 4 verschiedene. Aber man geht davon aus, dass es der Halbbruder von Jesu ist, der diesen Brief geschrieben hat. Und die Information mit dem Halbbruder steht in Galater 1, Vers 19, da könnt ihr es auch gerne nachlesen. Nun, aber was hat Jakobus in seiner Freizeit gemacht? Also was war er vom Beruf oder wie auch immer man das nennen könnte? Er war, so nennt ihn Paulus, eine Säule in der Gemeinde oder eine Säule in der Urgemeinde. Er war Ältester. Er war in Jerusalem Ältester und er ist eigentlich, man sagt auch bis zu seinem Tod, dort geblieben. Und Paulus schreibt auch im Galaterbrief, und zwar Galater 2, Vers 9, schreibt er Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden. Also Jakobus wird auf die Stufe mit Petrus und Johannes gestellt und er ist Ältester in der Gemeinde. Und das ist schon ein sehr hoher Standard. Überleg mal, von Paulus würde über euch sowas sagen. Also da muss man schon eigentlich schon auch was auf dem Kasten haben. Aber eine letzte kurze Begebenheit, um dieses Bild versuchen abzurunden, um diese Autorität und diese, man könnte schon auch sagen, Größe von Jakobus festzuhalten. Und zwar hat Jakobus das Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 angeleitet. Wenn ihr nicht wisst, was das Apostelkonzil ist, ist es nicht so schlimm. Kurz gesagt, es haben sich damals alle lebenden Apostel noch getroffen, also sozusagen die Spitze der Gemeinde, die Spitze von all den Leuten. Also da war Paulus dabei, Barnabas dabei, Petrus war dabei. Also alle Leute waren dabei, die wichtig waren. Und die haben darüber diskutiert, ist es wichtig, dass man sich beschneiden lassen muss? Also ist die Beschneidung heilsnotwendig? Und Jakobus hat dieses Apostelkonzil abgerundet. Also sozusagen alle haben diskutiert, jeder hat was gesagt, jeder hat viel erzählt und dann kam Jakobus und macht an dieser ganzen Diskussion, an dieses ganze Konzil einen Knopf dran. Und das können wir auch nachlesen. Und zwar in Apostelgeschichte 15, Vers 19, da steht geschrieben, deshalb urteile ich. Also jetzt kommt der Punkt, wo jetzt sozusagen Jakobus alles zusammenfasst, dass man denen, die sich von den Nationen zu Gott bekehren, keine Schwierigkeiten mache, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen und von der Hurerei und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigten, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Genau, auf jeden Fall dieser Punkt. Jakobus macht hier einen Haken dran. Er schließt es alles ab und später steht sogar geschrieben, dass das ganze Apostelkonzil zusammen das beschlossen haben. Also das heißt, wir sehen, Jakobus ist ein großer Mann gewesen. Jakobus war ein Mann, der viel Autorität hatte. Die Apostel haben sogar ihn ja angehört und sogar sich sozusagen, könnte sagen, unterordnet. Er hat das alles zusammengefasst und das so gesagt. Und noch eine außerbiblische Quelle sagt auch, dass er als der Gerechte bezeichnet worden ist. Also kurz gesagt, Jakobus ist von seinem Glaubensleben von Anfang bis Ende eigentlich mehr oder weniger tadellos gewesen. Er war echt ein sehr großer Mann und zum Schluss ist er den Märtyrertod gestorben, indem er von der Tempelzinne wahrscheinlich heruntergestoßen worden ist. Nun, und das ist dieser Mann, der dieses Buch geschrieben hat. Also das heißt, wir sehen, Jakobus war nicht irgendeiner, der dahergelaufen ist, der sich irgendwas ausgedacht hat. Nein, Jakobus war jemand, der es ausgelebt hat. Jakobus war jemand, der Autorität hatte, der Ansehen hatte, der wirklich tiefen und echten Glauben hatte. Nun, und jetzt können wir zum zweiten Punkt kommen, und zwar Knecht Gottes. Und dazu können wir gerne mal Jakobus 1, Vers 1 aufschlagen und den ersten Vers mal lesen. Und zwar schreibt oder beginnt Jakobus den Brief folgendermaßen: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Und das ist der ganze Briefkopf. Also alles, was Jakobus zur Begrüßung sagt, alles, was er zu sich sagt, ist in diesem Vers drin. Sein Name kommt auch nicht mal in diesem Brief nochmal vor. Also er sagt gar nichts mehr zu sich. Und das Einzige, was er über sich sagt, ist, dass er ein Knecht Gottes und Jesus Christus ist. Er sagt nicht, dass er der Halbbruder Jesu ist. Er sagt nicht, dass er der Älteste der Gemeinde ist. Er sagt nicht, dass er irgendwie, als Gerechter bezeichnet worden ist. Er sagt gar nichts dazu, überhaupt nicht. Er sagt einfach nur, Jakobus, Knecht Gottes. Und das ist seine ganze Vorstellung. Das ist alles, was er zu sich sagen hat. Und das heißt, in seinen Augen gab es nichts Wichtigeres in seinem Leben, als Knecht Gottes zu sein. Er hat sich mit nichts eher identifiziert als mit diesem Begriff Knecht Gottes. Er hat sich nicht damit vorgestellt, was er dient in der Gemeinde. Er hat sich nicht vorgestellt, wo er wohnt. Er hat sich nicht über seine Familie identifiziert. Er hat sich auch nicht über seine Begabung identifiziert. Gar nichts. Er hat nur gesagt, Knecht Gottes. Und ich glaube, das ist oft dieser Punkt. Was macht unsere Identität aus? Und bei Jakobus war es eigentlich, dass er sagt, hey, ich bin Gottes Knecht. Und weil das seine Identität war, musste er nicht mehr dazu schreiben, weil er wusste, hey, es gibt nichts Wichtigeres in meinem Leben, es gibt nichts, was man über mich noch wissen sollte, was wichtig wäre. Aber wie oft ist es bei uns im Leben doch etwas anders, oder? Wie oft ist unsere Identität nicht davon abhängig, dass wir Gottes Knechte sind, sondern vielleicht ist unsere Identität davon abhängig, dass wir uns identifizieren über die Beziehung zu den Menschen. Vielleicht über das Können in der Schule, auf der Arbeit, in der Ausbildung. Vielleicht aber auch die Stellung, die wir uns erarbeitet haben in der Gemeinde oder zu Hause. Und egal was, man könnte sagen, hey, ich arbeite beim Zeiss, ich mache einen guten Musikdienst, ich bin der beste Zuhörer in der Jugend, ich ziehe mich am besten an. Und in all diesen Dingen würden wir nie sagen, hey, ich bin ein Knecht Gottes. Nie. Wir würden eher sagen, ja, ich bin in der Gemeinde Böbingen und ich bin in der Jugend, mache das und das und das und das. Oder ich bin schon mindestens 5 Jahre im Glauben, habe schon so viel mit Gott erlebt. Aber Jakobus erzählt gar nichts davon. Er sagt nur, Knecht Gottes. Und um mir zu zeigen, dass es wirklich so ist, dass wir, wenn wir einen Brief von uns eher anfangen würden, dann würden wir ihn wahrscheinlich so anfangen, oder ich würde ihn so anfangen, Max, Knecht von Max. Und um euch das zu zeigen, will ich einfach nur versuchen, kurz unser Leben zu reflektieren. Kurz darüber nachzudenken, wie es wirklich eigentlich im Alltag läuft, weil Was bedeutet es, wenn Jakobus sagt, er ist ein Knecht Gottes? Es bedeutet, dass er alles für Gott hingibt. Es bedeutet, dass er Gott ganz dient. Aber in unserem Leben sieht es oft so aus, dass ich sagen würde, Max, Knecht von Max. Und zwar dreht sich in meinem Leben eigentlich alles um mich. Ich gehe zur Schule, damit ich später mehr Geld verdiene, damit ich später irgendeinen guten Urlaub haben kann oder ein cooles Auto fahren kann oder ein besseres Haus haben kann, dass ich nicht so viel arbeiten muss, dass ich mir mehr Dinge leisten kann, dass ich das beste Essen bekomme, dass ich die besten Klamotten bekomme, dass ich die beste Stellung habe. Und ich bin bereit, mir Filme und Videos anzuschauen, weil es, ja, weil es einfach für mich voll entspannt ist. Ich lege mich dann einfach hin und muss nichts machen und damit habe ich eigentlich nur mir gedient. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand anders Hilfe braucht, wenn jemand anders, keine Ahnung, wenn ich ihm irgendwo dienen könnte, egal in welchem Bereich, sage ich, nee, ich bin bereit, mich einfach hinzulegen und nichts zu machen, nur mir zu dienen. Hey, weil ich bin mein Knecht und all die Probleme von den anderen interessieren mich überhaupt nicht, weil das sind ihre Probleme und nicht meine Probleme. Und ich bin bereit, eben länger zu schlafen und mich mehr auszuruhen. Ich bin bereit, anderen ein schlechtes Licht zu rücken, einfach nur, damit es mir besser geht. Und das ist unser Problem. Das ist unser Problem, dass wir zu sagen, das, was wir tun, auch unsere Identität bestimmt. Und das, was wir tun, zeigt, wessen Knecht wir eigentlich sind. Ob wir eben Gottes Knechte sind oder unsere Knechte. Weil die Frage ist nicht, bist du ein Knecht? Ich habe es ja gerade eben gezeigt, hey, jeder von uns ist ein Knecht und jeder von uns ist bereit, irgendetwas oder irgendjemanden alles zu geben. Und oftmals sind wir halt eben in unserem Egoismus bereit, für uns alles zu geben. Wir sind bereit, für uns das, ja, einfach alles aufzugeben, damit es uns gut geht. Und dann sind wir unsere eigenen Knechte. Das heißt, die Frage ist nicht, bist du ein Knecht, sondern die Frage ist vielmehr, wessen Knecht bist du? Wessen Knecht bist du? Bist du ein Knecht, der Gott dient, also Gottes Knecht? Oder bist du ein Knecht, der sich selbst dient? Nun, aber wir wollen uns trotzdem mit dieser Frage beschäftigen auch, was hat der Jakobus damit gemeint, wenn er hier schreibt, er ist ein Knecht Gottes. Weil das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Wenn wir verstehen, was Jakobus hier meint mit Knecht Gottes, können wir auch noch mal mehr darüber nachdenken, wie es bei uns im Leben aussieht. Und deswegen habe ich einen Unterpunkt oder zwei Unterpunkte noch mitgebracht. Hier habe ich geschrieben, der Knecht wird zum Knecht gemacht. Das ist der erste Punkt, den wir verstehen müssen, wenn Jakobus hier schreibt, es sei ein Knecht Gottes ist. Weil wir müssen uns kurz mal in die Lage versetzen, wie war das damals mit den Knechten? Also wie lief das damals ab, wenn du einen Sklaven oder einen Knecht gekauft hast? Das war ja so, da war eine Person, also Mann oder Frau, und die wurde irgendwo auf dem Markt wahrscheinlich einfach verkauft. Man ist nicht hingegangen und hat sich mit einem Bewerbungsgespräch beworben, hey, ich würde gern bei dir ein Sklave sein oder ich würde bei dir gerne ein Knecht sein oder mir ist gerade langweilig und ich bin gerne bei dir Sklave. Nein, so lief es damals nicht. Damals war es einfach so, du wurdest entweder gefangen genommen oder hineingeboren, was auch immer, aber du wurdest sozusagen gekauft. Also du wurdest zu einem Knechten gemacht. Ich versuche es nochmal anders zu erklären. Wenn sozusagen dieser Sklave auf dem Markt ist, wenn dieser Sklave auf dem Markt ist und jemand kommt und zahlt einen Preis für ihn, dann ist dieser Sklave auf dem Markt sein Knecht. Das heißt, dieser Knecht ist auf dem Markt und macht nichts, aber wird gekauft. Das heißt, dadurch kam ich auf den Punkt, der Knecht wird zum Knecht gemacht. Genau. Und dazu habe ich noch eine Stelle kurz mitgebracht. Ihr könnt ihr einfach kurz mitlesen, und zwar aus Titus 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottseligkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Also hier ist dieser Punkt ganz klar, wir wurden zu Knechten gemacht durch Christus, indem er uns erkauft hat. Das heißt, niemand von uns ist hingegangen und hat gesagt, okay, ich bin jetzt einfach ein Knecht von mir selbst aus. Nein, Christus musste für uns zahlen, damit wir seine Knechte sein können. Und das ist ein wichtiger Punkt und deswegen habe ich ihn auch ganz zu Beginn hingestellt. Es ist der wichtigste Punkt, würde ich sagen. Es ist die Grundlage für das Verständnis. Wir sind Gottes Knechte, weil wir gekauft worden sind von Gott, weil wir erkauft worden sind von Gott. Also es beginnt nicht damit, dass wir so gut sind oder dass wir irgendwas verdient hätten. Nein, es beginnt damit, dass, um es bildlich zu sagen, Jesus auf diesen Markt kommt und uns sieht, wie wir hässlich und elendig in unseren Sünden sind und uns kauft. Und dann, wenn er uns gekauft hat, dann sind wir Gottes Eigentum. Also eigentlich ganz einfach. Du kaufst etwas und dann gehört es dir. Und so war das auch damals. Damals in der Zeit, wo Jakobus diesen Brief geschrieben hat, da wurden die Sklaven als Eigentum behandelt. Es war nicht so, dass du als Person angesehen worden bist, sondern so wie du einen Schrank besaßt, so besaßt du eben auch einen Knecht. Und ob du jetzt deinen Schrank verbrannt hast oder deinen Knecht, hat damals in der Gesellschaft keinen großen Unterschied gemacht. Es war einfach, ja, dein Besitz. Und wenn wir darüber nachdenken, kommt zumindest in mir irgendwie ein ungutes Gefühl auf, weil ich denke mir so, wenn ich damals Sklave gewesen wäre, boah, dann wäre das echt irgendwie eine miese Stellung gewesen. Dann wäre das eine miese Stellung gewesen, weil der kann einfach machen mit mir, was er will. Also mein Besitzer kann mit mir machen, was er will, weil ich sein Eigentum bin. Aber bei Gott ist es nicht so. Bei Gott ist es nicht so, dass wir sagen würden, oh, jetzt habe ich voll Sorge, weil er mein Besitzer ist und er mit mir macht, was er will. Nein, eigentlich, wenn Gott unser Besitzer ist, wenn Gott uns gekauft hat und wenn wir Gottes Sklaven sind, dann ist es der beste Ort, den es gibt auf dieser ganzen Welt, in dieser ganzen Weltgeschichte, wo wir sein können. Weil, klar, Gott kann mit uns machen, was er will. Wir sind sein Besitz, wir sind sein Eigentum, er hat für uns gezahlt. Aber er wird uns nie irgendwie schlecht behandeln. Er wird uns nie irgendwie missbrauchen. Nein, gar nicht. Und obwohl wir ihm so gesehen machtlos ausgeliefert sind, und das sind wir, ja. Und wir haben in dem Sinne keine eigenen Rechte mehr. Nein, weil Gott uns gekauft hat. Aber es ist trotzdem der schönste und der beste Ort, den es gibt. Weil wenn wir Gott anschauen, wenn wir seinen Charakter anschauen, wenn wir sein Herz anschauen, dann liebt er uns. Und dann will er für uns das Beste. Und genau das ist dieses große Evangelium, das ist diese große Hoffnung, die wir sagen können, wir sind Gottes Knechte und Gott wird uns gut behandeln. Damals, als ich so ungefähr 13 oder 14 war, da habe ich angefangen, Zeitung auszutragen. Ich weiß nicht, wer von euch noch so Zeitung ausgetragen hat, aber damals war das, ja, da war ich halt noch ein bisschen kleiner und dann haben wir immer sonntags vor dem Gottesdienst Zeitung ausgetragen. Und das Coole war, da bin ich meinen Eltern auch echt dankbar dafür, mein Papa oder meine Mama sind immer so mit mir Zeitung austragen gegangen. Es war immer so eine Stunde, es war noch nicht viel, dann musste nur bei bestimmten Häusern eine Zeitung rein. Und das war echt eigentlich ganz cool. Da habe ich immer so 30, 40 Euro im Monat verdient. Und dann habe ich angefangen zu sparen. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, wahrscheinlich fast 2 Jahre für ein Fahrrad gespart. Und dann, ich glaube, das Fahrrad hat damals, es war ein neues Mountainbike, 800 Euro gekostet. Und ich so mit dem Geld habe das Fahrrad gekauft. Es war ein mega cooles Fahrrad. Es war also davor hatte ich so ein kleineres, schäbiges Fahrrad und danach ein neues Mountainbike. Und das war mega. Und ich habe mich so gefreut darüber und das war dann für mich so wichtig. Ich dachte mir so, hey, ich habe das auf jeden Fall nie im Regen irgendwo draußen liegen gelassen. Immer wenn ich auch irgendwo kurz war, sei es zum Beispiel zum Lidl gefahren bin, irgendwas einkaufen, habe ich es trotzdem noch mit dem Schloss dran gemacht. Ich habe es dann auch immer in die Garage gestellt. Also ich habe das echt gut behandelt. Also ich habe da, es ist einfach ein cooles Fahrrad und ich habe halt dafür 2 Jahre lang gearbeitet. Und jeder von euch kennt es. Jeder von euch hat bestimmt schon mal für irgendwas gespart. Für einen Führerschein, für ein Auto, für ein Motorrad, für irgendwas. Also jeder hat von euch für irgendwas gespart. Sei es Monate, Wochen, Jahre, was auch immer. Und dieses Gefühl, dann dieses gesparte Geld hinzulegen, wofür man so viel gearbeitet hat, wo man so lange gewartet hat, und dann so dieses Objekt, was man halt kauft, zu bekommen. Ich glaube, jeder kennt es von euch und jeder wird wahrscheinlich gleich damit umgehen. Man geht damit nicht schlecht um. Man wirft es nicht weg. So wie ich mein Fahrrad auch nicht irgendwo hingeschmissen habe. Nein, Mann, ich habe das gut behandelt. Und jetzt ist die Frage an uns. Wenn Gott sein Bestes, seinen Sohn für uns gibt, man könnte sagen, ich weiß, ich habe dieses Bild, ja, Gutes, aber sein Erspartes, das, was ihm am liebsten ist, sein eigener Sohn, wenn er diesen Sohn für uns gibt, wenn dieser Sohn für uns stirbt und er mit diesem Tod uns kauft und wir jetzt seine Knechte, jetzt seine Sklaven sind, meint ihr, dass Gott uns dann irgendwo in der Ecke wegschmeißen wird und uns schlecht behandelt wird? Nein, wird er nicht im Leben. Er wird uns genauso gut behandeln. Er wird uns, ja, den perfekten Weg führen. Er wird uns perfekt behandeln. Er wird uns vollkommen behandeln. Wir sind sein Besitz, aber er hat auch teuer dafür gezahlt. Nun, und wenn wir von Gott gekauft sind, wenn wir sein Eigentum sind, dann ist ja so ein bisschen die Frage, warum sind wir noch hier? Ganz einfach, weil Gott uns gesandt hat. Und als Knechte Gottes sind wir gesandt. Und Jakobus war genauso ein Knecht Gottes, der gesandt war, das Evangelium von Gott hier zu verkündigen. In Apostelgeschichte 12, da ist ja diese Geschichte, kennt ihr wahrscheinlich von Petrus, der im Gefängnis ist und dann aus dem Gefängnis rausgeht. Und diese Geschichte ist sehr besonders, weil bevor Petrus im Gefängnis ist, wird Jakobus, ein Jünger Jesu, getötet. Dann kommt Petrus ins Gefängnis, kommt aus dem Gefängnis raus und dann wird es Jakobus dem erzählt, der diesen Brief geschrieben hat. Und dieses Kapitel zeigt uns eine Sache. Und zwar zeigt uns diese Sache und dieses Kapitel uns, jeder von uns ist an diesem Ort, wo er jetzt ist, also genau hier, nicht zufällig da. Und Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, er wurde an diesem Tag nicht umgebracht, aber der Jünger Jakobus wurde schon umgebracht. Das heißt, jeder von uns, der hier ist und der an Gott glaubt, er ist ein Gesandter Gottes. Er hat einen Auftrag hier und er ist nicht zum Spaß hier. Er ist nicht zufällig hier. Nein, wir alle sitzen hier und sind von Gott gesandt. Also, wir alle haben einen Grund, warum wir hier sind. Und um es nochmal kurz zu zeigen, Jesus sagt es in Johannes 17, Vers 18 und 19, wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch deine Wahrheit. Also Gott hat Jakobus als seinen Knecht gesandt, damals in die Gemeinde Jerusalem, und genauso sendet er uns heute dorthin, wo du und ich jetzt eben sind. Und um es nochmal in einem Bild auszudrücken, es ist so, als ob wir auf einer Montage wären. Gott schickt uns und wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen und wir arbeiten. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf einer Montage war. Wenn man auf die Montage fährt, dann geht man hin und arbeitet dort und versucht, alles zu geben und so schnell wie möglich mit der Sache fertig zu sein, damit man danach nach Hause kann. Und auf der Montage fühlt man sich meistens nicht wohl. Man fühlt sich da nicht zu Hause. Nein, es ist halt Arbeit, die wir da erledigen müssen. Und genauso ist es auch mit uns. Gott sendet uns hierher. Gott lässt uns hier auf dieser Welt stehen, damit wir unseren Auftrag einfach erfüllen. Und dieser Auftrag ist nicht, dass wir hier jetzt nur das Leben genießen und nichts machen. Nein, sondern dass wir arbeiten und dass wir eines Tages nach Hause kommen. Und wir wissen nicht, wann es nach Hause geht. Wir wissen nicht, wann der Flug für uns gebucht ist, wo es zu unserem Gott nach Hause geht. Weiß niemand von uns. Aber was wir wissen ist, dass wir jetzt hier sind und solange wir leben, jeder von uns einen Auftrag hat. Nun, und das ist dieser Punkt, den ich versucht habe zu erklären, dass man zu einem Knecht gemacht wird. Also Gott hat uns gekauft, Wir sind sein Eigentum und jetzt hat er uns einen Auftrag oder gibt uns einen Auftrag, indem er uns sendet. Und es ist ja die Frage, was für einen Auftrag haben wir? Ich meine, jeder von euch sitzt hier und jeder hat von euch irgendwo einen anderen Alltag, einen anderen Umstand. Jeder von euch ist irgendwo anders und irgendwo ist der Auftrag doch gleich. Und diesen Auftrag wollen wir im zweiten Unterpunkt anschauen. Und zwar würde ich sagen, ist unser Auftrag, unseren Herrn zu repräsentieren. Also der Knecht repräsentiert den Herrn. Und was bedeutet es? Jakobus hat diesen Brief aufgeschrieben und eigentlich ist der ganze Inhalt vom Brief nichts anderes, wie er versucht aufzuzeigen, wie ein Knecht hier auf dieser Welt lebt. Wie ein Knecht das auslebt, was wir sind. Also er sagt, okay, wir sind Knechte. Ja, wir sind erkauft. Ja, wir sind Gottes Eigentum. Und jetzt, weil wir Gottes Eigentum sind, sollen wir so leben, dass sagen die Menschen sehen, dass wir Gottes Eigentum sind. Dass die Menschen erkennen, ja, er gehört zu Gott. Also es heißt, den Glauben auszuleben. Und wahrscheinlich kennt von euch hier diesen Vers, der so bekannt ist aus Jakobus. Und zwar Jakobus 2, Vers 17. So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Also es heißt, wie soll die Menschen sehen, dass du ein Knecht Gottes bist, wenn du es nicht auslebst? Warum steht auf der Stirn nicht Knecht Gottes drauf? Auch nicht irgendwo auf dem Rücken oder wir haben keine Lampe über dem Kopf, gar nichts. Wir sehen ganz normal aus und trotzdem soll unser Leben, so wie wir handeln, so wie wir reden, zeigen, dass wir Knechte Gottes sind. Und darum geht es in diesem ganzen Jakobusbrief. Und ich habe versucht, thematisch das ganz grob zu gliedern. Und wir werden auf jeden Fall noch die nächsten Male sowieso genauer darauf eingehen. Aber ich habe versucht, diese sechs Themen einfach grob einzuteilen. Und zwar Worte, Geld, Glaube, Weisheit, Liebe und Geduld. Und das sind sozusagen diese sechs groben Themen, die Jakobus in dem Brief behandelt. Er behandelt immer wieder die Themen, auch mehrere Male und durchkaut sie immer wieder und so weiter. Aber das ist sozusagen kurz zusammengefasst, worum es im Jakobusbrief geht. Und zwar geht es darum, unseren Stand, den wir vor Gott haben, und zwar, weil wir Knechte Gottes sind, diesen Stand auszuleben. Aber da es, glaube ich, zu lange wäre, jeden der sechs Punkte kurz zu beleuchten, will ich nur einen einzigen rausnehmen und den Rest werden wir hoffentlich dann mit der Zeit auch durcharbeiten. Aber ich will den Punkt Worte rausnehmen. Und an diesem Punkt Worte will ich uns aufzeigen, also als Beispiel nehmen, was es bedeuten kann, ein Knecht oder als Knecht Gottes hier auf dieser Welt zu sein und Gott zu repräsentieren. Also es heißt, durch unser Leben zu zeigen, dass wir Gottes Knechte sind. Und dazu dürft ihr gerne mal mit aufschlagen, Jakobus 2, Vers 17. Und Jakobus 2, Vers 17 steht geschrieben. Nicht 2, Vers 17, sondern 1, Vers 26. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Und dieser Vers ist eigentlich relativ klar. Man muss auch nicht so viel erklären. Wenn jemand seinen Mund nicht im Griff hat, dann wird sein ganzes anderes Leben für die Katz sein. Und es ist manchmal so klar geschrieben, dass wir es eigentlich gar nicht so wirklich wahrhaben wollen, oder? Und ich glaube, dieser Punkt mit den Worten, ich glaube, diesen Punkt trifft irgendwo jeden. Wenn wir in die Woche zurückschauen, wie bist du mit deinen Worten umgegangen? Würdest du sagen, ja, mit meinen Worten war es kein Problem. In der Schule war alles gut, auf der Arbeit, zu Hause, in der Familie. Es war einfach einwandfrei. Ich habe niemanden angefahren. Ich habe keinen Witz gemacht auf Kosten von anderen. Ich habe nie gelästert. Ich habe auch nie eine Person angefahren. Gar nichts. Diese Woche lief richtig gut. Und ich glaube, wenn jeder von uns zurückschaut, müssen wir sagen, nein, war es nicht. Vielleicht war hier etwas, wo man falsch gesagt hat. Vielleicht war hier der Ton auch falsch. Vielleicht waren wir zu Hause und einfach genervt und haben einfach mal unseren Eltern oder unseren Geschwistern irgendwas ans Ohr gehauen. Und einerseits bedeutet es, unsere Zunge zu zügeln, dass wir nichts Schlechtes sagen. Aber andererseits bedeutet es auch, dass wir etwas Gutes sagen. Und vielleicht gab es Momente in der Woche, wo wir sagen, hey, da wäre es Zeit gewesen, ein gutes Wort zu sagen. Ein Wort, wo man jemanden tröstet, wo man jemanden ermutigt, wo man jemanden lobt. Und vielleicht haben wir es auch nicht gemacht. Und so können unsere Worte einerseits das Schönste für eine Person sein und andererseits das Schlimmste. Und mit unserer Zunge, da loben wir Gott einerseits und sprechen heilige Floskeln im Gebet und andererseits fluchen wir dann doch den Menschen, den Gott eigentlich gemacht hat. Und Jakobus bleibt hier gar nicht stehen. Wenn jemand von euch sagt, hey, diese Woche war eigentlich ganz gut und ich habe eigentlich so meinen Mund schon relativ gut im Griff gehabt, hey, dann bleibt Jakobus hier auch nicht stehen. Und noch eine zweite Stelle dazu, Jakobus 5, Vers 12, schreibt er hier, vor allem aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch mit irgendeinem anderen Eid. Es sei aber euer Ja, Ja und euer Nein, Nein, damit ihr nicht unter Gericht fallt. Und jetzt denken vielleicht manche so, hey, damit habe ich ja noch weniger ein Problem. Ich schwöre ja überhaupt nicht bei mir im Alltag. Also eigentlich bin ich ja jetzt auf der sicheren Seite. Ich verstehe nicht, was für ein Problem Jakobus damit hat. Aber ich will uns versuchen, ein Beispiel aus unserem Alltag zu geben, wo wir sehen, auch in diesem Punkt sind unsere Worte falsch. Ist unser Leben irgendwo falsch? Ist unsere Sein als Knecht Gottes irgendwo falsch. Und zwar, jeder von euch, würde ich behaupten, hat schon mal zu einem Termin abgesagt. Also man macht etwas aus, ist egal was, sei es ins Kino zu gehen, essen zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder Jüngerschaft zu machen oder irgendwas mit der Gemeinde, egal was. Aber jeder von euch hat schon mal irgendwo abgesagt. Und ich meine hier nicht, dass er abgesagt hat, weil es ihm jetzt irgendwie krank war oder weil es irgendwas Schlimmes war. Nein, ich glaube, jeder von euch hat schon mal irgendwo abgesagt, einfach weil er keinen Bock mehr hatte. Oder ja, weil es mir einfach nicht danach war. Und diese Gemütlichkeit und diese Lustlosigkeit hat ihm einfach gesagt, hey, ich komme einfach nicht dazu. Nun, und zum Beispiel segnet es auch immer wieder, man stimmt für die Jugend ab und dann im letzten Moment stimmt man doch wieder dagegen. Und da sehe ich, hey, okay, also irgendwie ist unser Ja und unser Nein inflationär geworden, oder? Und unser Wort, das wir geben, hey, ich komme dort und dorthin zu der Uhrzeit und bringe das mit, wird irgendwie nicht mehr so wertgeschätzt, oder? Und wir alle kennen auch solche Personen, die sagen, ja, ja, ich komme dort und dorthin, aber dann kommen sie nie. Oder sie machen das nie. Und so glaube ich, dass jeder von uns irgendwo sagen muss, ja, ja, auch in meinem Leben gebe ich manchmal ein Ja, gebe ich manchmal ein Nein, aber lebe es dann doch anders aus. Und ja, plötzlich klappt es nicht, plötzlich kommt was dazwischen und plötzlich ist dir dein Wohlergehen wichtiger, als das Wort zu halten, das du gegeben hast. Und du bist bereit, dein Ja oder Nein zu brechen, nur weil du halt dadurch mehr Vergnügen hast. Nun, und dieses Thema, unsere Worte, sei es, dass wir über jemanden schlecht reden oder sei es, dass wir einfach nur unzuverlässig sind. Dass wir das eine sagen, aber uns überhaupt nicht dran halten. Dass wir, ja, einfach mit unseren Worten machen, was wir wollen. Dieses Beispiel soll uns eine Sache zeigen, und zwar, dass wir alle noch sehr viel Gnade brauchen, um Knechte Gottes oder bessere Knechte Gottes zu werden. Aber wisst ihr, was es bedeutet, wenn wir mit unseren Worten schlecht umgehen? Wisst ihr, was es bedeutet, wenn wir unzuverlässig in unseren Worten? Es bedeutet, dass wir dem Evangelium nicht würdig wandeln. Es bedeutet, dass wir das Evangelium in einem ganz falschen Licht darstellen. Müsst ihr euch mal vorstellen, Gott sagt zu uns, wer an mich glaubt, der wird gerettet. Und dann denkt sich Gott so, ah nee, heute habe ich doch keinen Bock mehr drauf. Heute sage ich es dann doch nochmal anders. Nein, nie im Leben, oder? Gottes Wort ist und bleibt und war immer schon das Gleiche. Gott hat sich darin nicht geändert. Das heißt, das Evangelium sagt ganz einfach, hey, Gott rettet uns aufgrund von Glauben. Also sein Wort ist und bleibt gleich. Und wenn wir in unserem Leben mit unseren Worten aber so umgehen, dann verkündigen wir so nicht das Evangelium. Dann leben wir so nicht, dass wir Gott damit verherrlichen. Und deswegen will ich dir diese Frage stellen, wessen Sklave bist du? Bist du ein Sklave von dir selbst oder bist du ein Sklave von Gott? Und wenn du ein Sklave von Gott bist, bist du ein Sklave, der Solarifari mal lebt? Oder bist du ein Sklave, der alles gibt? Und wichtig ist nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, wir können unseren Stand als Sklave uns nicht verdienen. Wir sind durch Glauben und durch Gnade allein, durch Jesu Tod allein Sklaven geworden. Gott hat für uns bezahlt. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Das ist so wichtig. Aber wenn wir jetzt Sklaven Gottes sind, wenn wir jetzt Knechte Gottes sind, dann stellt sich trotzdem die Frage, und diese Frage muss sich jeder von euch stellen, wie will ich eines Tages in den Himmel ankommen? Will ich in den Himmel ankommen mit leeren Händen und ganz beschämt? Oder will ich ankommen vielleicht noch müde von der Arbeit, vielleicht noch, ja, völlig fertig, aber dafür als ein gesandter Knecht, der dem Herrn treu gedient hat? Und diese Frage will ich euch mitgeben und damit auch das Thema beenden. Und ich würde sagen, wir beten noch in Tischgruppen und danach singen wir noch drei Lieder.